NDR Info. Echo des Tages.
Und das Echo des Tages hat heute diese Schwerpunkte. Bundespräsident Steinmeier. Nach der Wahl ist vor dem Wahlkampf. Wir berichten und kommentieren. Parteiausschlussverfahren. Rechtsaußen Höcke soll die AfD verlassen. Fehler vor dem Berliner LKW-Attentat. Innenausschuss befragt Sicherheitsexperten im Fall Anis Amri. 5 Grammys für die britische Sängerin Adele. Und Dortmund spielt einmal vor leerer Südtribüne. Das Echo des Tages heute mit Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Viel Einigkeit gestern im Reichstag bei der Wahl des künftigen Bundespräsidenten. Doch am Tag danach zeigt sich eben auch in ihren Ansprüchen an Frank-Walter Steinmeier unterscheiden sich die Parteien teilweise deutlich. Warum auch immer sich zum Beispiel viele Unionspolitiker bei der Entscheidung gestern enthalten haben, es zeigt sich, 2017 ist ein Wahljahr. Aus Berlin, Jörg Seißelberg.
Keine Jubelstimmung, aber spürbare Zufriedenheit im Willy-Brandt-Haus am Tag nach der Wahl Frank-Walter Steinmeiers.
Er hat als Außenminister ausgezeichnete Arbeit geleistet und wird mit Sicherheit auch ein ebenso ausgezeichneter Bundespräsident werden,
sagte SPD-Generalsekretärin Katharina Barley und ging auch auf Vorwürfe ein, die SPD vereinnahme jetzt das gewählte neue Staatsoberhaupt für sich. Die Berliner SPD hatte am Wochenende auf Twitter zu einem Foto vom Schloss Bellevue geschrieben, sie freue sich auf einen sozialdemokratischen Bundespräsidenten. Mittlerweile ist dieser Tweet gelöscht, der für Verärgerung unter anderem in der Union gesorgt hatte. Katharina Barley betont mit Blick auf Steinmeier:
Er ist natürlich ein überparteilicher Bundespräsident.
CDU-Vize Thomas Strobel erwartet von Steinmeier, dass er ein Bundespräsident sein wird, der in schwierigen Zeiten zusammenführt, integriert und stabilisiert. CDU-Generalsekretär Tauber zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt Steinmeiers direkt nach der Wahl.
Herr Steinmeier hat in seiner ersten Rede deutlich gemacht, dass er im wohltuenden Unterschied zu anderen ein positives Bild von unserem Land zu zeichnen gedenkt.
Wer wollte, konnte da eine Spitze Taubers heraushören gegen den SPD-Kanzlerkandidaten Schulz, dem von der Union vorgeworfen wird, er rede Deutschland schlecht. Daumen hoch für Steinmeier am Tag danach kommt auch von den Grünen. Dessen Versprechen, er wolle ein Bundespräsident sein, der Mut macht, sei ein gutes Signal. Er setze darauf, sagt Grünen-Chef Cem Özdemir, dass Steinmeier
jemand sein wird, der gerade in diesen Zeiten Hoffnung verbreitet, Hoffnung auf ein großartiges Land, auf eine tolle Demokratie, für die es sich lohnt, sich einzusetzen und sich einzubringen und sie nicht denen zu überlassen, die ganz offensichtlich anderes im Schilde führen.
Unterschiedliche Töne kommen von den Linken. Fraktionschef Dietmar Bartsch ermuntert Steinmeier, als ein zentrales Thema seiner Präsidentschaft auf den Zusammenhalt in Deutschland, Europa und der Welt zu setzen. Parteichef Rieksinger vom linken Parteiflügel betont noch einmal den Achtungserfolg des linken Kandidaten Christoph Butterwegge und drängt auf eine soziale Agenda des gewählten Bundespräsidenten mit einem Seitenhieb auf Steinmeiers Mitarbeit an den Hartz-IV-Reformen, die die Linken ihm immer noch nicht verziehen haben.
Er hat jetzt die Chance, auch die Frage der sozialen Spaltung in Vordergrund zu rücken als Bundespräsident. Dazu würde natürlich auch gehören, dass er mehr Distanz zu seiner eigenen geschichtlichen Vergangenheit mit der Agenda 2010 findet.
Steinmeier hatte am Tag danach Zeit, unter anderem die Glückwunschschreiben aus aller Welt zu sichten. Als einer der ersten hatte sich Russlands Präsident Wladimir Putin gemeldet und in seinem Glückwunschschreiben sein Interesse an einem konstruktiven Dialog betont. Aus Steinmeiers Umfeld wurde heute eine weitere wichtige Personalentscheidung bekannt. Die NDR-Hörfunk-Journalistin Anna Engelke wird die Sprecherin des neuen Bundespräsidenten.
Angesichts des plötzlichen Umfragehochs, auf das die SPD mit ihrem neuen Kanzlerkandidaten Martin Schulz kletterte, spüren viele bei der politischen Konkurrenz nun ein ziemlich flaues Gefühl in der Magengegend. Erleben wir einen demoskopischen Trend oder ist das schon Wechselstimmung? Keiner kennt die genaue Antwort, aber sicher ist, auch bei der Union bereitet man sich auf einen scharfen Lagerwahlkampf vor. Und dazu gehört eben, dass man sich mit dem politischen Gegner beschäftigt, wie Finanzminister Schäuble in einem kritischen Interview oder wie zum Beispiel das Anti-Schulz-Dossier, das jetzt bei der CDU die Runde macht. Thema: Wo ist Schulz angreifbar? Und es zeigt sich, ein Angriffspapier kann auch nach hinten losgehen. Sabine Hackländer in Brüssel.
9 Seiten hat das Dossier, das nach Angaben des CDU-Europapolitikers Herbert Reul bereits älteren Datums ist. Ursprünglich sei es als Argumentationshilfe im Streit um den EU-Parlamentspräsidenten erstellt worden. Also zu Zeiten, als Martin Schulz noch darauf hoffte, weitere 2,5 Jahre als Parlamentspräsident in Brüssel bleiben zu können. Als dann klar war, dass Schulz nach Berlin geht, habe man das Papier nur noch etwas aktualisieren müssen, so so der CDU-Politiker. Das zusammengetragene Material listet eine ganze Reihe von vermeintlichen Verfehlungen auf, angefangen mit dem Vorwurf der Verquickung von Wahlkampfaktivitäten und den Aufgaben als Parlamentspräsidenten über mutmaßliche politische Fehler bis hin zu dem Kapitel, das die Überschrift »Nette Posten für Schulz-Vertraute« trägt. 5 Personen werden hier genannt, darunter auch der des aktuellen Wahlkampfleiters von Martin Schulz, dem vorgeworfen wird, während seiner Zeit als Presseattaché des Parlaments fragwürdige Gehaltszuschläge und Reisekostenerstattungen kassiert zu haben. Dies, weil er statt an seinem Dienstort Brüssel größtenteils in Berlin tätig gewesen sei. Bei näherem Hinsehen verwundern die ausgedehnten Berlin-Aufenthalte des Mannes allerdings wenig, da das EU-Parlament dort im letzten Jahr ein Museum mit Informationen über die Europäische Union einrichtete, für das der damalige Presseattaché maßgeblich mitverantwortlich war. Dass er bereits damals vordringlich Parteiarbeit leistete, wie im Papier ebenfalls behauptet, wird dort allerdings nirgends belegt. Und so liest sich vieles in dem Dossier eher wie eine Abrechnung mit einem ungeliebten Konkurrenten als eine echte Faktensammlung. Zum Beispiel, wenn es im Text um den Ehrenmann Schulz geht, dem sei es schnurzegal gewesen, dass die Sozialdemokraten Ende 2016 die Große Koalition im EU-Parlament einfach aufgekündigt hätten, nach dem Motto »Nach mir die Sinnflut«, heißt es wörtlich. Dabei scheinen die Autoren völlig vergessen zu haben, was ihr eigener Fraktionschef, der CSU-Politiker Manfred Weber, just in dieser Causa erklärt hatte.
Dass ich dabei Martin Schulz ausdrücklich ausnehme. Er hat nämlich in der sozialistischen Fraktion nach seiner Ankündigung nach Berlin zu gehen für die Weiterführung der Großen Koalition geworben. Und er hat auch die letzten Tage in Interviews deutlich gemacht, dass die Zusammenarbeit im Europäischen Parlament, die Stabilität dieser Institution von besonderer Bedeutung ist. Deswegen möchte ich ihn ausdrücklich ausnehmen.
Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber im Bericht von Sabine Hackländer. Die Entscheidung für Frank-Walter Steinmeier oder das Schulz-Dossier, das könnten also eine der letzten Beschlüsse der Großen Koalition gewesen sein. Wie die Enthaltungen bei der Bundespräsidentenwahl oder eben bei der Vorlage dieses Dossiers zeigen, der Wahlkampf hat begonnen. Peter Mücke kommentiert.
Wer hätte das gedacht? Noch vor ein paar Wochen sah es so aus, als sei die Bundestagswahl im Herbst schon entschieden. Kanzlerin Merkel nach einer kleinen Delle durch ihre Flüchtlingspolitik wieder im Aufwind, die SPD nach 3 Jahren großer Koalition ausgelaugt und mit einem potenziellen Kanzlerkandidaten Gabriel chancenlos. Und jetzt das. Trotz einer Mehrheit in der Bundesversammlung unterstützt die Union zähneknirschend den Sozialdemokraten Steinmeier bei der Wahl zum Staatsoberhaupt. Und kaum hat die SPD den Überraschungskanzlerkandidaten Schulz nominiert, erreichen die SPD-Umfragewerte lange nicht mehr erreichte Höhen. Wobei viele der neuen Unterstützer Nichtwähler sind, die sich wieder motiviert fühlen. Das ist, zugegeben, erstmal nur eine Momentaufnahme, gut 7 Monate vor der Wahl. Aber immerhin, es sieht so aus, als könnten wir uns auf einen spannenden Wahlkampf freuen. Mit der bewährten Taktik der asymmetrischen Demobilisierung, also dem Einlullen der gegnerischen Wähler, werden CDU und CSU diesmal nicht weit kommen. Und das ist gut so. Wie nervös man in der Union jetzt schon ist, zeigen die Ereignisse vom Wochenende. Da vergleicht Finanzminister Schäuble den SPD-Kanzlerkandidaten allen Ernstes mit dem US-Präsidenten Trump. In Berlin kursieren Papiere mit Vorwürfen, die Schulz auch auf persönlicher Ebene angreifbar machen sollen. Und wechselnde Unionspolitiker fordern im Stundentakt Schulz auf, Inhalte zu liefern. Wohl wissend, dass das Nicht-Positionieren bisher das Erfolgsmodell der eigenen Kanzlerin war. Auch die Wahl des Bundespräsidenten sagt einiges über die Stimmung bei CDU und CSU. Viele enttäuschte Unionswahlleute verweigerten Steinmeier die Stimme, obwohl er doch angeblich der gemeinsame Kandidat der Großen Koalition war. Eine Klatsche für Merkel, die es, wieder mal, nicht geschafft hat, einen geeigneten Unionskandidaten zu finden. Hauptverantwortlich für diese völlig neue Ausgangslage ist ausgerechnet der bisher so glücklose noch SPD-Chef Sigmar Gabriel. Er preschte mit dem Bundespräsidentenkandidaten Steinmeier genau zum richtigen Zeitpunkt vor und überrumpelte die Kanzlerin. Mit seinem überraschenden Verzicht auf Kanzlerkandidatur und SPD-Vorsitz erweckte er seine Partei aus dem politischen Koma und machte sie für viele wieder wählbar. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass in einigen Monaten diese Aufbruchstimmung wieder ein bisschen verflogen ist. Aber eines ist auch klar, mit einem einfachen Weiter-so wie bei den Wahlkämpfen zuvor ist es dieses Jahr für die Union nicht getan. Kanzlerin Merkel scheint das zu wissen. Konkurrenz belebt das Geschäft, soll sie gestern in einer internen Sitzung gesagt haben. Hoffentlich behält sie recht.
Der Kommentar im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5 heute von Peter Mücke. Eine Mehrheit in der AfD-Spitze will den thüringischen Landes- und Fraktionschef Björn Höcke loswerden. Doch ob das Parteiausschlussverfahren gelingt, ist noch offen. Denn der Provokateur aus Erfurt hat nach wie vor mächtige Unterstützer. Aus Berlin, Dagmar Pepping.
In der AfD werde es nicht langweilig. Björn Höcke las diesen Satz vom Blatt ab, so wie den Rest seiner Erklärung vor Journalisten in Erfurt. Er habe den Beschluss des Parteivorstandes mit Bedauern und tiefer Sorge um die Einheit der Partei zur Kenntnis genommen.
Es ist meine feste Überzeugung, dass ich weder gegen die Satzung noch die Grundsätze der Partei verstoßen habe. Und deswegen sehe ich dem Verfahren auch gelassen entgegen. Die heute vom Bundesvorstand getroffene Entscheidung ist unverhältnismäßig.
Der Beschluss sei machtpolitisch motiviert und gefährde den Meinungspluralismus in der Partei, erklärte der Landes- und Fraktionsvorsitzende der thüringischen AfD weiter.
Er besitzt zweifellos das Potenzial zur Spaltung. Diese Spaltung müssen alle Gutwilligen in der Partei verhindern.
Unterstützung erhielt Höcke von Parteichef Jörg Meuthen und vom stellvertretenden AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland. Beide stimmten in der Telefonkonferenz des Bundesvorstandes gegen ein Parteiausschussverfahren. Aus zwei Gründen, so Jörg Meuthen.
Zum einen, weil ich es für wenig wahrscheinlich halte, dass es ein erfolgreiches Parteiausschussverfahren sein wird. Zum anderen bin ich auch inhaltlich nicht der Position, dass die Rede, die ich selber nicht für gut befunden habe, ein Parteiausschlussverfahren rechtfertigt.
In dieser Rede am 17. Januar in Dresden hatte Björn Höcke in Anspielung auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin von einem Denkmal der Schande gesprochen. Außerdem sprach er von einer dämlichen Bewältigungspolitik und forderte eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. AfD-Chefin Frauke Petri hatte sich nach der Rede deutlich von Höcke distanziert, konnte sich mit ihrer Forderung nach einem Rauswurf zunächst aber nicht durchsetzen. Nun, nach der erforderlichen Zweidrittelmehrheit im Vorstand für ein Ausschussverfahren, sprach Petri von einem wichtigen Tag für die AfD.
Die Dresdner Rede vom 17. Januar hat nun für den Bundesvorstand das Maß des demokratisch Erträglichen innerhalb einer bürgerlich-freiheitlichen Partei überschritten. Und deswegen haben wir diesen Schritt vollzogen. Wir sehen eine große Mehrheit der Partei bei diesem Schritt hinter uns.
Laut Parteisatzung muss sich nun zunächst das Landesschiedsgericht in Thüringen mit dem Parteiausschussverfahren befassen. In der nächsten Instanz wäre das Bundesschiedsgericht der AfD für den Fall zuständig. In ihm sind zahlreiche Mitglieder des rechtsnationalen Flügels der AfD vertreten, den Höcke 2015 gemeinsam mit Vorstandsmitglied André Poggenburg gegründet hatte.
Aus Berlin, Dagmar Pepping. Der Innenausschuss des Bundestages hat heute über den Fall des Berliner LKW-Attentäters Anis Amri beraten. Geladen waren die Chefs aller deutschen Sicherheitsbehörden. Hauptfrage dabei, warum wurden bei einem bekannten Gefährder wie Amri nicht vorab Maßnahmen ergriffen, die den Anschlag womöglich hätten verhindern können? Und was kann getan werden, damit künftige Prognosen besser umgesetzt werden? Aus Berlin, Volker Schaffranke.
Niemand kann sagen, über den mutmaßlichen Attentäter von Berlin, Anis Amri, hätte man nichts gewusst. Im Sommer 2015 kam er nach Deutschland. Mit mehr als ein Dutzend Identitäten meldete er sich an verschiedenen Orten als Flüchtling an. Sein Asylantrag wurde relativ zügig abgelehnt. Er war bekannt als Drogendealer, fälschte Dokumente. Rund 40 Behörden im Bund und in den Ländern konnten mit dem Namen Anis Amri etwas anfangen. Das alles ist aktenkundig. Der Anschlag wurde dadurch allerdings nicht verhindert. SPD-Mann Ralf Jäger ist Innenminister in Nordrhein-Westfalen und stellte heute nach der Sondersitzung des Bundestagsinnenausschusses fest:
Mit dem Wissen von heute wissen wir, dass diese 40 Behörden eine Fehleinschätzung begangen haben. Aber mit dem Wissen vor dem 19.12., glaube ich, gab es keinerlei Hinweise, die tatsächliche Gefährlichkeit auch belegt hätten.
Die Behörden in Nordrhein-Westfalen stehen besonders in der Kritik. Hier hielt sich Anis Amri häufig auf und er wurde auch observiert. CDU/CSU im Bundestag sind der Auffassung, Anis Amri hätte von der dortigen Polizei und der Justiz längst abgeschoben werden können. Dafür hätten die Delikte, die ihm vorgeworfen wurden, ausgereicht. In erster Linie sei NRW dafür verantwortlich, dass Amri nicht inhaftiert wurde. Da legt sich Armin Schuster, Innenexperte der Union, fest.
Es gab 7 Sicherheitskonferenzen in Nordrhein-Westfalen, wo der Fall eindeutig klar war, wo eine Abschiebehaft auf der Hand lag. Die rechtlichen Möglichkeiten gab es.
Die Entscheidung, dass Anis Amri im Herbst vergangenen Jahres nicht mehr überwacht wurde, war eine Entscheidung im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern in Berlin. Da legt sich SPD-Landesinnenminister Ralf Jäger fest. Also trage man auch eine gemeinsame Verantwortung.
Das, was nordrhein-westfälische Behörden, baden-württembergische Behörden, Berliner Behörden, auch Bundesbehörden im Fall Amri gemacht haben, ist miteinander besprochen worden im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum und auch dann so umgesetzt worden.
Nach der nicht öffentlichen 5-stündigen Sitzung mit allen Chefs der deutschen Sicherheitsbehörden, BKA, Generalbundesanwalt, Verfassungsschutz und Bundespolizei, zog die Opposition ein ernüchterndes Fazit. Der Grüne Konstantin von Notz glaubt, die Sicherheitsbehörden des Bundes würden die Verantwortung im Fall Amri in die Länder abschieben wollen.
Völlig unklar ist bis heute die Rolle des Bundesamts für Verfassungsschutz. Und da war bisher die Auskunftsfreudigkeit der Bundesregierung sehr gebremst.
Linke und Grüne denken über einen Untersuchungsausschuss im Fall Amri nach. Entschieden ist darüber aber noch nicht.
2017 ist ein europäisches Superwahljahr. Präsidentschaftswahlen in Frankreich, Parlamentswahlen in den Niederlanden, im September dann die Bundestagswahl hierzulande. Für die Politik sind die Entscheidungen ein wichtiger Stimmungstest. Eine Botschaft an die Wähler könnte sein, dem europäischen Kontinent geht es, trotz manchmal gegenteiliger Wahrnehmung vielleicht, wirtschaftlich gut. Die EU-Kommission sagt auch für dieses Jahr wieder ein gesundes Wachstum voraus. Die Konjunktur soll um 1,6% anwachsen. Grund ist die gute Binnennachfrage. Holger Roman aus Brüssel.
In seinem Ausblick für 2017 stellt Wirtschafts- und Finanzkommissar Pierre Moscovici fest, erstmals seit fast einem Jahrzehnt sei in allen 28 EU-Mitgliedstaaten wieder ein Plus zu erwarten. Für die gesamte EU rechnet die Kommission in diesem und im kommenden Jahr mit 1,8% Wachstum. Für die 19 Länder der Eurozone sagt sie im laufenden Jahr eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts von 1,6% voraus, das 2018 aber ebenfalls auf 1,8% steigen dürfte. Damit hat die Behörde ihre Prognose gegenüber dem Herbst um jeweils 0,1% angehoben. Größter Wachstumstreiber ist laut den EU-Experten die Binnennachfrage. Das Investitionsniveau sei dagegen weiterhin niedrig. Ganz ungetrübt ist der Brüsseler Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2017 freilich nicht. Wegen der neuen US-Regierung, des Brexits sowie etlicher Wahlen in Europa seien die Prognosen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, heißt es. So sei zum Beispiel noch völlig unklar, ob Präsident Trump seine Drohung wahrmache, Einfuhren aus der EU mit Strafzöllen zu belegen. Auch negative Äußerungen zu Freihandelsabkommen wie TTIP oder TPP dämpfen das Klima im Exportbereich. Die Kommission erwartet zudem, dass die Verbraucherpreise im Euroraum in diesem Jahr um 1,7% steigen werden. Mit Blick auf den bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens weist Kommissar Moscovici darauf hin, dass sich die Wirtschaft in Europa trotz des Störfeuers von außen bisher als widerstandsfähig erwiesen habe. Daher sei es wichtig, alle zur Verfügung stehenden Mittel zur Unterstützung des Wachstums zu nutzen. Kommissionsvize Dombrovskis mahnte die EU-Staaten, bei ihren Reformanstrengungen nicht nachzulassen. Ausdrücklich wird im Bericht die allmähliche Erholung Griechenlands erwähnt. So könnte die Wirtschaft des hochverschuldeten Landes 2017 um 2,7% wachsen, 2018 sogar um 3%. Voraussetzung sei allerdings die erfolgreiche Fortsetzung des Reformprogramms. Etwas bessere Konjunkturaussichten als erwartet gäbe es auch für Frankreich und Italien.
Ende der vergangenen Woche hatte Jean-Claude Juncker angekündigt, er werde keine zweite Amtszeit als Präsident der EU-Kommission anstreben. Heute hat er zum ersten Mal öffentlich über seine Entscheidung gesprochen. Ist es die Gesundheit, Amtsmüdigkeit oder ein genereller EU-Überdruss? Andreas Meyer-Feist hat Juncker in Brüssel zugehört.
Auf diese Frage musste der EU-Kommissionschef heute gefasst sein. Und sie kam auch, ob er denn amtsmüde sei in einer Zeit der europäischen Identitätskrise, die vielleicht auch Junkers Nervenkostüm knittern lässt. Juncker sparte nicht mit Worten. Seine Antwort:
Nein, ich bin nicht amtsmüde, aber ich habe mir vorgenommen, zu Anfang meines Mandates das 5 Jahre zu machen.
Für ihn also nichts Neues. Und dann etwas deutlicher:
Ich habe vor Monaten erklärt, mir stünde der Sinn nicht danach, eine zweite Mandatsdauer anzustreben.
Eine Antwort, die viele Deutungen zulässt. Eine davon: erst vor einigen Monaten könnte er sich wirklich entschieden haben. Warum und weshalb? Dazu nur eine ironische Andeutung.
Also 5 Jahre reichen. Wenn Sie eine Woche hier wären, würden Sie hier nach 2 Wochen aufhören.
Und dann wurde Juncker etwas genauer. Wenn er jetzt gesagt hätte, er werde nochmal antreten, wäre ein unguter Eindruck entstanden.
Dass ich um das Wohlwollen einer wachsenden Zahl von Mitgliedstaaten buhlen würde, das möchte ich nicht tun.
Noch einmal werben um die Bestätigung der EU-Regierungschefs, seine Sache nicht mehr. Und das zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Seine Amtszeit ist gerade mal zur Hälfte vorbei. Im November 2014 startete der 62-Jährige, nachdem die EU-Staats- und Regierungschefs grünes Licht gaben für Juncker als Kommissionschef. Einige nur widerwillig. Am Ende kam aber niemand an Juncker vorbei. Er war Spitzenkandidat der konservativen Volkspartei. Er hatte Wahlkampf für das EU-Parlament gemacht und sich durchgesetzt. Er konnte auf eine demokratische Legitimation verweisen. Die wollten auch die EU-Regierungschefs nicht aushebeln. Anfangs sah er sich als EU-Mutmacher. Und heute fast das Gegenteil. Junkers Angst, die EU könnte auseinanderbrechen. Geschlossenheit nicht mal angesichts des Brexit. Und Zweifel, ob die EU gegen Donald Trump Einigkeit und Stärke verbinden kann. Gleichzeitig Monate der Unsicherheit. Wichtige Wahlen stehen an in Europa. In den Niederlanden kämpft die EU-feindliche Freiheitspartei von Geert Wilders um den ersten Platz. In Frankreich plant Marine Le Pen vom Front National die Zerstörung der EU. Wie zum Trost hatte Juncker heute den neuen österreichischen Präsidenten Van der Bellen an seiner Seite. Van der Bellen, jahrzehntelang bei den Grünen, hatte den FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer bezwungen. Für Juncker ein hoffnungsvolles Zeichen. Und für den österreichischen Staatschef:
immer ein Vergnügen, mit Herrn Juncker zu sprechen.
Österreichs Bundeskanzler Kern brach eine Lanze für Europa.
Dass Österreich ein Land ist, das sehr früh mit dem Rechtspopulismus konfrontiert war, dass wir hier aber auch Wege gefunden haben, einen Umgang damit zu finden und politisch davor nicht in die Knie zu gehen.
Aber die Stärke EU-feindlicher Parteien in Europa bleibt. Jean-Claude Juncker verbreitet keinen Optimismus. Juncker selbst sieht sich jedenfalls nicht mehr als Steuermann mit Zukunft.
200.000 Menschen mussten bereits schon evakuiert werden, denn in Kalifornien ist der größte Staudamm der USA nach schweren Regenfällen gefährdet. Seit Jahren litt Kalifornien unter der Trockenheit. Jetzt, wo es so viel regnet wie lange nicht, zeigt sich eben, die Überläufe funktionieren nicht. Aus Los Angeles, Wolfgang Stuflesser.
3 Millionen Liter Wasser pro Sekunde ließen die Behörden übers Wochenende ab, um die Lage am Lake Oroville Damm zu entschärfen. Es ist der größte Staudamm der USA mit einer Höhe von 235 Metern. Im Moment sei der Damm stabil, sagt Doug Carlson vom California Department of Water Resources beim Sender CNN. Das Problem ist, dass der normale Überlaufkanal defekt ist. That has prevented the lake from being drained as easily and quickly. Dadurch konnte der Stausee nicht wie sonst üblich langsam abgelassen werden. Wir haben seit Oktober einen fast doppelt so hohen Regenfall wie sonst. Damit ist der See vollgelaufen, ohne die üblichen Möglichkeiten, das Wasser abzulassen. So erreichte das Wasser erstmals seit Jahrzehnten den sogenannten Notfallüberlauf. Doch als die Verantwortlichen diesen öffneten, war auch er beschädigt. Hubschrauber der Nationalgarde werfen Säcke mit Steinen in der Nähe der erodierten Stellen ab. Die Behörden gehen im Moment nicht davon aus, dass der Lake Oroville Damm selbst in Gefahr ist. Trotzdem wurden rund 180.000 Anwohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Der Radiosender NPR sprach mit Marilyn McKinney in einer der Notunterkünfte.
My daughter-in-law is still there with her sister, who is bedridden.
Meine Schwiegertochter ist immer noch dort, mit ihrer Schwester, die bettlägerig ist. Ein Krankenwagen sollte kommen, um sie herauszubringen. Doch bis jetzt ist niemand gekommen. Sie haben den Notruf angerufen und die sagten, dass sie niemanden mehr rausschicken. In den nächsten Tagen soll am Damm weiter Wasser abgelassen werden. Denn für Ende der Woche haben die Wetterdienste noch einmal schwere Regenfälle vorausgesagt.
Aus Los Angeles, Wolfgang Stuflesser. Heute hat sich zum 72. Mal die Bombardierung Dresdens durch alliierte Flugzeuge gejährt, bei der im Februar 1945 Tausende starben und die Stadt schwer zerstört wurde. Zahlreiche Gedenkveranstaltungen waren geplant, aber nicht alles war unumstritten. Aus Dresden, Ulrich Brümmer.
Dieser Montag hat alle Chancen, ein ruhiger Gedenktag zu werden. Ein Tag, an dem die Dresdner mit Würde an die Zerstörung ihrer Stadt erinnern. Für den Vormittag sind Trauerveranstaltungen auf allen großen Friedhöfen der sächsischen Landeshauptstadt geplant. Am frühen Nachmittag beginnt dann ein sogenannter Mahngang Täterspuren, der an die nationalsozialistische Vergangenheit Dresdens erinnert. Um 18 Uhr wird sich eine Menschenkette über zwei Elbbrücken um die Innenstadt schließen. Mit dem Oberbürgermeister, dem Ministerpräsidenten und vielen tausend Dresdner Bürgern. Diese Menschenkette ist auch ein Symbol dafür, dass man die Stadt nicht den Rechtsextremisten überlässt. Den ganzen Tag über werden zudem Dresdner und auch Besucher zur Frauenkirche gehen und dort in stillem Gedenken Kerzen anzünden oder Blumen ablegen.
Der Grammy ist wohl der wichtigste Musikpreis der Welt. Und der Grammy in diesem Jahr für das beste klassische Soloalbum, der geht an die Sopranistin Dorothea Röschmann, die aus Schleswig-Holstein stammt. Wir erwähnen das an dieser Stelle mit Absicht, denn den größten Medienrummel, den verursachen natürlich auch in diesem Jahr wieder die Popsängerinnen. 5 Grammys gingen an die britische Künstlerin Adele. Aus Los Angeles berichtet Nicole Markwald.
Wohl keine Künstlerin wirkt so authentisch wie sie. Auch ein Grund für ihren immensen Erfolg. Sie kürte den Grammy-Abend mit einem Triple und gewann die drei wichtigsten Kategorien. Song des Jahres, Aufnahme des Jahres und Album des Jahres. Insgesamt wurde Adele mit 5 Grammys ausgezeichnet. In ihrer letzten Dankesrede sprach sie direkt ihre stärkste Konkurrentin an, Beyoncé. You are Du bist unser Licht. Durch dich fühle ich mich und fühlen meine Freunde anderer Hautfarbe sich selbstbewusster. Du hast dafür gesorgt, dass sie sich für ihre Rechte einsetzen. Beyoncé war mit 9 Nominierungen für ihr Album Lemonade in den Abend gegangen. Sie gewann zwar nur 2 Grammys, sorgte aber mit ihrer Darbietung der Songs Love Drought und Sandcastles für Aufsehen. Sie trug ein eng anliegendes goldenes Kleid über ihren Babybauch und eine Art Heiligenschein auf dem Kopf und besang die Rolle von Frauen und Müttern. Auch Katy Perry, Metallica und Lady Gaga und Bruno Mars traten während der Verleihung der Grammys auf. Mars bot seine Version des Prince-Hits Let's Go Crazy. Mit ebenfalls 5 Grammys wurde David Bowie posthum ausgezeichnet. Er gewann unter anderem in den Kategorien Bester Rocksong, Bestes Alternative-Album und Beste Rockdarbietung. Bowie hatte im vergangenen Jahr 2 Tage vor seinem Tod sein Album Black Star veröffentlicht. Es sind die ersten musikalischen Grammys seiner Karriere. 1985 bekam er den Preis für ein Video. 2006 wurde er für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
Magnify, magnify, lift it on high. Spit a Spotify to qualify a spot on your side.
Für eine Premiere sorgte Chance the Rapper. Er gewann insgesamt 3 Preise, unter anderem als bester Newcomer. Der Musiker hat keinen Plattenvertrag, seine Musik ist nicht zu kaufen, sondern nur per Stream zu hören. Sein Geld verdient er durch Live-Auftritte und Merchandising-Artikel. Es war das erste Mal, dass die Recording Academy einen Streaming-Only-Künstler nominiert hatte.
Nicole Markwald aus Los Angeles. Keine Bundesliga-Stehplatztribüne ist größer als die Südtribüne von Borussia Dortmund. 25.000 Fans passen hier drauf, doch beim nächsten Spiel gegen Hoffenheim, da bleiben die Ränge leer. Nach der Fanrandale beim Spiel gegen Leipzig hat sich Borussia Dortmund mit der Bestrafung durch den DFB abgefunden. Uli Schäfer.
Borussia Dortmund hat die vom DFB-Kontrollausschuss beantragte Strafe akzeptiert. Das heißt, die Südtribüne im Dortmunder Stadion wird für ein Spiel gesperrt. Außerdem muss der Club 100.000 Euro Strafe zahlen. Der Verein begründete seine Entscheidung damit, dass die Ablehnung des Strafantrags als mangelnde Einsicht des Clubs in das krasse Fehlverhalten von Teilen der Fans fehlinterpretiert werden könnte. Und dieser Eindruck sei fatal, so der BVB. Grund für die Strafe sind vor allem die Vorfälle beim Heimspiel der Dortmunder gegen RB Leipzig gewesen. BVB-Fans hatten am vorletzten Wochenende RB Leipzig mit geschmacklosen Plakaten und Schmähgesängen beleidigt. Allerdings waren Dortmunder Anhänger auch schon in der Vergangenheit durch ihr Fehlverhalten aufgefallen. Der BVB spielte schon die gesamte laufende Saison über auf Bewährung. Borussia Dortmund wurde aber nicht für das bestraft, was vor dem Spiel gegen Leipzig außerhalb des Stadions passiert war. Dortmunder Hooligans hatten Fans von RB Leipzig attackiert und einige auch verletzt. Die Dortmunder Südtribüne wird schon beim nächsten Heimspiel am kommenden Samstag gegen den VfL Wolfsburg gesperrt. Die Südtribüne ist die größte Stehplatztribüne Europas und bietet Platz für rund 25.000 Zuschauer.
Und das war das Echo des Tages. An diesem Montag, gleich 19 Uhr, im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.